Also, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt viele zum dritten Mal schon zu unserem Kongress Forum Erleuchtung gekommen seid. Einige neue Gesichter. Ja, wir wachsen. Also vor 3 Jahren haben wir uns zum ersten Mal in dieser großen Runde getroffen. Und das war schon eine andere Gesamtsituation in der Szene. Wie war es also um diese Erleuchtungsszene bestellt damals vor 3 Jahren? Also neben einschlägigen Presseorganen wie Vision, Tattva Viveka, Zion Connection und KGS und noch einigen anderen, bei denen aber die Erleuchtungsthematik eher ein Thema unter vielen ist, gab es zu dieser Zeit einige wichtige Initiativen im Netz. Also zum Beispiel haben Gabriele Palm oder Edgar Hofer versucht, mit Hilfe des Internet einen Austausch unter Aufgewachten zu organisieren. Und vor allem Deva Setu hatte mit seiner Internetplattform JetzTV einen umfassenden Überblick über die Szene aufgewachter spiritueller Lehrer geschaffen und damit eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit hier vom Forum gelegt. Und auf einen sehr wichtigen Aspekt meiner Meinung nach möchte ich hier hinweisen, nämlich dass Deva Setu nach einigen, am Anfang hat er es anders gehandhabt, aber recht schnell hat er etwas sehr Kluges getan, nämlich JetzTV zeigt bis heute im spirituellen Bereich ausschließlich direkte Beiträge aufgewachter Lehrer. Es gibt keine Möglichkeit, Kommentare zu posten. Und dieses kommentarlose und hierarchiefreie Dokumentieren der spirituellen Szene, vor allen Dingen Lehrerszene, dadurch entsteht ein positiver Raum der Entfaltung. Also Deva Setu schützt sozusagen diesen Entfaltungsraum, in dem jetzt TV dem kritischen Geist allein schon technisch keine Möglichkeit bietet, sich aufzuplustern. Das ist sehr wichtig, denn jede Diskussionsplattform, vor allem im Internet, aktiviert allzu schnell und heftig den destruktiven Charakter des kritischen Geistes. Auch, und das finde ich besonders tragisch, halt bei aufgewachten Menschen. Diesen Effekt erleben wir zum Beispiel bei Edgars Satsang-Forum genauso wie bei unserer Facebook-Seite von Forum Erleuchtung. Und der kritische Geist richtet sich unter dem Deckmantel der konstruktiven Kritik schonungslos auf vermeintlich Negatives aus. Sozusagen motiviert durch Rechthaberei beispielsweise, kommt der kritische Geist erst zur Ruhe, wenn so diese zarte Pflanze, ich nenne es mal der intuitiven Innovation, mit Stumpf und Stiel zerpflückt und platt gemacht wird oder worden ist. Und auf Internetplattformen wie auch in anderen Diskussionssituationen gibt es deshalb manchmal mit großem Aufwand den Versuch der Destruktion des kritischen Geistes mit Qualitätsprüfungen oder Moderationen entgegenzuwirken. Wir hier auf dem Kongress von Forum Erleuchtung haben uns dafür entschieden, das ganze Feld in seiner Lebendigkeit und Vielheit und Widersprüchlichkeit zeigen zu wollen, so wie es ist. Und deshalb verzichten wir auf Qualitätsprüfungen oder Moderation. Also jeder Mensch, insbesondere der aufgewachte Mensch, steht natürlich vor der Herausforderung, seine Aufmerksamkeit auszurichten. Auf den kritischen Geist beispielsweise oder die Quelle aller Schöpfung. auf Genugtuung oder Demut, auf Zerstörung oder Entfaltung. Eine fortwährende Abwendung von diesem kritischen Geist ist meiner Meinung nach nicht nur wichtig, da wir mit einer Ausrichtung auf das Wahre, Schöne und Gute und der Entfaltung, also uns der Entfaltung des Schöpferischen nicht mehr in den Weg stellen. Von noch größerer und umfassenderer Bedeutung ist, dass unser Glaube, also der Glaube selber, ein Schöpfungsvorgang oder der Schöpfungsvorgang ist. In diesem Zusammenhang spreche ich nicht jetzt von Glaubenssätzen oder Hoffnungen oder Sehnsüchten im therapeutischen Sinn. Ich meine den existenziellen Glauben. Man könnte ihn Urglauben nennen, also so wird er manchmal genannt, von dem ich hier spreche. Und dieser Urglaube ist eine Befähigung zur Schöpfung, eine Befähigung zur Schöpfung der Wirklichkeit. Dieser Urglaube ist mit dem kritischen Geist nicht vereinbar. Und unser Verhältnis zum Urglauben ist nicht nur für uns privat von Bedeutung, sondern auch für die Welt der Erscheinungen allgemein, also was wir so geschundene Welt nennen. Und wollen wir nicht nur Zaungast einer Gesellschaft sein, sondern wollen wir uns angesichts der umfassenden Katastrophen, Gier, Gräuel, wollen wir uns angesichts dieser Aspekte auch als Welt schöpferisch und kreativ erfahren, so scheint mir eine Abkehr vom kritischen Geist umso notwendiger. Und für uns alle, die wir in der Tradition der Aufklärung sozialisiert sind, löst folgende Tatsache oft besondere Widerstände aus. Eine radikale Abkehr vom kritischen Geist ist immer eine Hinwendung zum Glauben an Gott oder zumindest an eine schöpferische Intelligenz. Und mehr noch, jener existenzielle Urglaube selbst ist ein Akt des Materialisierens der Schöpfung und der Kreation. Auch wenn Aufwachen und Urglaube nicht miteinander identisch sind, mit dem Aufwachen ist uns doch in gewisser Weise der Weg zum Urglauben geebnet. Und ich denke, wir sollten unser Potenzial ausschöpfen und weiterentwickeln. Und eine Entwicklung, also diese Befähigung zu glauben, entwickeln. Diese Befähigung zu glauben bestimmt unseren Blick auf Krieg, Elend und Gier, indem sie unser Einssein mit den Schatten dieser Welt der Erscheinungen vollständig erfahrbar macht. Ich bin überzeugt, nicht das Aufwachen allein unsere Fähigkeit zu glauben, zutiefst gegründet und zweifelsfrei, wird entscheiden, welche Welt wir für die Zukunft kreieren werden. Soweit erstmal als Anfang und Input hier heute. Vielen Dank. Es gibt hier 3 Mikrofone, ja? Wer möchte? Ja.
Ja, danke, Roman, für deine Worte. Und ganz besonders meinen herzlichen Dank, dass du das alles hier initiiert und getan hast für uns, dass wir hier zusammen sein können. Ja. Bei mir ist gerade wieder dieser kritische Geist angesprungen. Weil für mich ist Glaube so eine Sache, also für meine Begriffswelt ist Glaube eine Sache, die im Gegensatz steht zu Wissen oder Erfahrung. Und für mich ist Gott direkt erfahrbar. Deshalb brauche ich sowas wie Glauben nicht. Das ist für mich ein fremdes Wort. Das kommt bei mir nicht so vor. Das ist für mich das, was die katholische Kirche macht mit ihren Untertanen. Das ist Glaube. Aber ich hätte schon den Anspruch, da irgendwie anders mit dem Thema umzugehen. Und für mich ist es auch keineswegs so, dass das im Widerspruch zum kritischen Geist steht. Ganz im Gegenteil. Der kritische Geist ist ja ein Produkt Gottes sozusagen. Gott hat diesen kritischen Geist ja auch erschaffen in uns. Das ist auch was Göttliches und es ist da kein Widerspruch. Im Gegenteil, mit dem kritischen Geist können wir das Göttliche in der Welt umso besser erkennen. Was uns ja auch viele Physiker heute sagen, wenn wir ganz zum Schluss gehen, der physikalischen Erkenntnis bleibt nur noch Gott übrig. Und für mich ist das so ähnlich auch. Also diese Reduktion auf Glauben ist für mich, also für meine Welt nicht wirklich schlüssig. Für mich geht schon Erfahrung und kritische Reflexionen sind für mich was ganz Wichtiges. Danke.
Ja, auch ich möchte mich bedanken bei Roman und Rainer für dieses tolle Forum, was sie ins Leben gerufen haben und auch am Leben gehalten haben. Und wir haben ja auch im Vorfeld schon mal über den Urglauben reden können. Und für mich war er auch neu, dieses Wort Glauben wieder vielleicht zuzulassen oder nochmal spüren zu lassen, ob es nur aus der Konditionierung her den Kirchen oder Bewegungen, die damit ja lange Zeit nicht glücklich umgegangen sind, zugesteht oder ob wir, wenn wir tief einen Impuls spüren und dieser Impuls, wie benennen wir ihn? Ist das schon ein Wissen, dass ich tief weiß, dass ich jetzt durch diesen Fluss schwimmen sollte, durch diesen Prozess? Oder ist dieser Impuls, diese Vision ein Urglaube, dass ich damit die Schöpfung eigentlich einleite, aus dem Impuls heraus handle, fühle oder auch weiter wirke in meiner Wirklichkeit? Insofern kann ich diesen, ich sage jetzt auch mal Urglaube, so verstehen als einen Ausdruck, dass der passiert, bevor ich dieses tiefe Wissen als für mich Wahrheit wahrnehme und vielleicht als eine Vorstufe, bevor es mir sehr, sehr klar ist, dass ich es für mich als Wissen eben in die Wahrnehmung bringe.
Danke, Roman, für diesen schönen Impuls. Viel davon ist für mich so ein ganz klares Ja und ich möchte nicht so sehr auf die einzelnen Worte eingehen, die du verwendet hast, sondern vielleicht mit anderen Worten nochmal beschreiben, was ich verstanden habe und wie ich das erfahre, was du sagst. Diese Größe von Glauben und die Kraft darin, Wirklichkeit zu schaffen, das ist für mich so groß, dass es nicht in meinen Intellekt passt. Nicht in all die Vorstellungen passt, die ich gelernt habe. Gefühlsmäßig würde ich sagen, es ist da, wo es in mir ein uneingeschränktes Ja gibt. Wenn ich in Umgangssprache spreche, dann ist das das, was ich mir selber wirklich glaube. Mit jeder Faser, ohne Zweifel. Und um das hören zu können, um das wahrnehmen zu können, musste ich knien, musste ich einsehen, dass es eine Kraft gibt und Zusammenhänge gibt, die größer sind als ich. Und mich denen anvertrauen, wie auch immer ich sie nenne. Das ist für mich das, was ich Glauben nenne. Und wenn ich diesen Glauben als Basis für mein weltliches Dasein verstehe, als Bezugsgröße für mein Handeln und für meine Entscheidungen, dann entsteht eine Wirklichkeit aus dieser Quelle, aus dieser Größe. Das wäre mein Versuch der Übersetzung nochmal in anderen Worten für kritische Geister. Vielen Dank.
Auch nochmal danke für die Einladung und auch für die Inspiration gleich heute Morgen. Es ist ein sehr tiefes, vielschichtiges Thema. Früher so als Kind hat man gelehrt bekommen, was okay ist, was man glauben kann. So nach der Religion, da ist Gott und dann, wenn man gut ist, kommt man in den Himmel. Wenn nicht so gut ist, dann, naja, schauen wir mal. Wenn ich jetzt glaube, was der kritische Geist mir sagt, dann glaube ich genau das, ne, und folge dem kritischen Geist und guckt mit den Augen vom kritischen Geist, guckt durch. Wenn ich jetzt den Glauben auf so die Intuition, so die innerste Verbindung mit dem, was ich für wahr erachte im Herzen, und es darauf beziehe, ist es was viel Direkteres. Da ist es nicht auf irgendwas bezogen, was ich irgendwie auf was Bestimmtes, was ich wissen könnte, ob es jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Ich habe keine Ahnung, was wahr ist oder nicht wahr ist. Dennoch ist es irgendwie ganz offensichtlich, und es ist offensichtlicher wie mein kritischer Geist. Es ist offensichtlicher für mich wie die Person von Bernd mit einer Geschichte, mit Prägung, mit allen möglichen Macken, Verrücktheiten, guten Eigenschaften, vielleicht auch ein paar, keine Ahnung. Also im Schauen von Herz zu Herz ganz direkt, vom Innersten ins Innerste rein. Keine Ahnung, es ist genau dann das, was jetzt hier ist, was ich empfinde, mit auch jetzt Aufregung hier zu sprechen. Aber es ist ganz direkt und es ist absolut okay so. Und aus dieser Direktheit ist so diese, wirklich diese Okayness, die trägt Früchte und kann irgendwie so in dem, ich nenne es jetzt mal so, in diesem Herzensraum oder wie auch immer, kann das wachsen. Und kann ganz direkt begegnen. Und mehr weiß ich eigentlich nicht, was ich glauben könnte. Und dennoch ist es auch, und da ist halt das Geschehen auch ein schönes Wort, je nachdem, wodurch man schaut. Danke.
Vielen Dank auch von mir. Danke für die Einladung und für jeden, der hier ist. Kritischer Geist. Ich glaube, er ist hilfreich. Die Frage stellt sich eigentlich, okay, wofür verwende ich ihn? Weil irgendwo scheint der Grund, wieso wir überhaupt hier zusammen kommen, darin zu legen, dass es irgendwo eine Entscheidung gibt, zu der wir in der Lage sind, sie zu fällen. Also möchte ich weiterhin in einer Identität bleiben als begrenztes Wesen mit einer Persönlichkeit und das von allen möglichen Dingen im Alltag angegriffen und in Frage gestellt wird, oder treffe ich die Entscheidung, mich zu was Größerem, für was Größeres zu öffnen? Und in dieser Entscheidung, wofür verwende ich meinen kritischen Geist, ist dieser kritische Geist enorm hilfreich, weil ich auf einmal ein Mittel an der Hand habe, mit dem ich unterscheiden kann, bestätige ich damit die Trennung oder die Begrenzung, oder finde ich hier gerade was, was mir was Altes zeigt, irgendwas, womit ich mich identifiziert habe, was aber nicht die Wahrheit über mich ist. Natürlich weiß ich nicht, was die Wahrheit über mich ist, aber ich kann erkennen, wenn ich irgendwo gegen eine Wand laufe oder wenn ich mein Urteil über mich oder jemanden aufrechterhalten möchte. Wenn das so ist, kann ich durch meinen kritischen Geist entscheiden, nee, dieses alte Spiel spiele ich nicht mehr mit. Hier brauche ich eine Alternative. Hier brauche ich irgendwo, und ich nenne es Hilfe oder Vergebung oder ein Wunder, das mir aus dieser Sicht raushilft. Und dafür würde ich kritischen Geist als ein potentes Werkzeug verwenden, was man auch als Vernunft irgendwo bezeichnen könnte. Okay, ist mein, finde ich nicht in der Ausdehnung meines Geistes, finde ich das Herz des anderen oder sehe ich nur mich, der recht hat? Und das fasst es für mich zusammen, was das scheint für einen Augenblick der Prozess zu sein scheint, in dem ich mich vielleicht nochmal geirrt habe und mich neu entscheiden kann. Dankeschön.
Ich bin Roman, erstmal vielen Dank, erstmal auch, dass du es zum dritten Mal geschafft hast, das hier alles auf die Beine zu stellen. Wow. Ich finde, das, was du da angesprochen hast, gerade diesen kritischen Geist, unglaublich wichtig. Und ich empfinde das so, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem kritischen Geist und unterscheidender Weisheit. Ein kritischer Geist ist immer getrennt und weiß es immer besser. Unterscheidende Weisheit kommt aus dem Bauch, aus dem Herzen, aus dem inneren Raum, ist einfach ein Impuls, der sich ausdrückt. Und er mag im nächsten Moment auch falsch sein. Also ich bin da auch sehr gerne dabei, Dinge irgendwie kritisch zu sehen, in Frage zu stellen, mich nicht einfach abspeisen zu lassen. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass dieser Unterschied zwischen kritischem Geist und unterscheidenden Weisheit immer so ein Hauch ist. Kommt das aus meinem Kopf? Weil ich meine, ich habe die Wahrheit, ich weiß es besser als der andere. Oder kommt das aus meinem Sein heraus, was fähig ist dazu, einfach nur zu unterscheiden? Dann ist es auch so, dass ich im nächsten Moment vielleicht das, was ich kurz vorher gesagt habe, auch sofort bereit bin, wieder zurückzunehmen, weil ich einfach merke, Blödsinn, das kam aus irgendwie irgendeiner scheiß Idee heraus. Ich finde es wichtig, seine Vernunft zu benutzen. Aber die Vernunft des Herzens wiegt einfach viel mehr als die Vernunft des Geistes. Und damit in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, das, wonach wir uns alle sehen.
Ja, ich finde beide Aspekte total wichtig. Der Unterschied, Arne, den du gesagt hast, woraus der Impuls kommt. Und auch, was du gesagt hast, wozu ist der kritische Geist da oder zu gebrauchen. Und wenn ich diesen wahrnehme, aus den Fokus, aus dem Nervensystem, dass da eine Kritik in die ich in die Welt bringen möchte, dann ist wozu ist er da, finde ich ganz wichtig, weil er zeigt mir genau die Schatten, die Sachen, die noch angesehen werden wollen. Er wird eigentlich erst herzlos, wenn ich ihn äußere und in die Welt hineinspucke. Aber wenn ich den kritischen Geist als sehr wertvoll und liebevoll aufsteigen sehe und ihm als Hinweis und als Unterschied aus dem Nervensystem und nicht aus dem Herzen heraus wahrnehme, dann finde ich es gerade in der Integration von den Erwachen des Herzens und der Körperlichkeit sehr, sehr hilfreich, dass ich ihn vielleicht da abholen, da auffangen und da annehmen kann, wenn ich ihn sehr früh wahrnehme und mir ansehe und als genauso wichtig sehe, dass er in Erscheinung tritt, weil, was ich auch gerade sagte, eben, weil es eben nach Heilung ruft, nach alter Wut, alte Traurigkeit, die damit gebunden ist, wieder in Frieden zu kommen.
Ja, ich möchte auch etwas zu dem kritischen Geist sagen. Ich erlebe immer wieder, wie er so zerstörerisch ist auf der einen Seite, in mir selbst und auch in der Reflexion mit anderen. Und auf der anderen Seite frage ich mich immer wieder, wie es aus dem Wachsein heraus möglich ist, den kritischen Geist meines Gegenübers so anzunehmen, dass ich durch Mitgefühl erkenne, wie viel Traurigkeit, Schmerz und Ärger und Wut vielleicht dahinter steht und wie ich in meinem Gegenüber auslösen kann oder wir miteinander auslösen können, dass es zum Erwachen von beiden Seiten kommen kann. Und mein Herz schreit ständig danach. Wie kann ich mit dem kritischen Geist, der auf der einen Seite sich manifestieren will als ein Fundament und ich bin richtig, und auf der anderen Seite das Fließen in Gang bringen, dass die Hürden, die die Trennung immer wieder hervorbringen, überwunden werden können. Und das wünsche ich mir zum Beispiel hier von unserem Zusammensein, dass die Hürden, die Trennung, die Kritik, das auch Oberflächliche, was es mal so mit sich bringt, wir tun so, als sind wir alle eins, und der Schmerz des Gegenübers wird nicht wahrgenommen. Und diese Sensibilität und dieses Mitgefühl wünsche ich mir für diese Zeit hier.
Wirkliche Freiheit ist nur möglich, wenn jede Geistform im spirituellen Herzen ertrinkt. Denn solange die Identifikation mit der projizierten Geistform existiert, das Bündel der Gedanken, solange gibt es zwei. Daher, wenn Non-Dualität 24 Stunden im natürlichen Zustand, im praktischen Wu-Wei des Alltags, des Tun durch Nicht-Tuns wirklich gelebt werden möchte, dann ist es einfach nur möglich, wenn es vollständig absorbiert ist im spirituellen Herzen. Dann ist es einfache Non-Dualität. Einfache Non-Dualität, die der einfachste Zustand ist, weil die Investition in identifizierte Gedanken und Vorstellungen einfach sich setzt und dann eintaucht und dann einfach hier ist. Und dann ist es gibt es keinen Lehrer mehr und keinen Schüler und niemanden, der jemanden zu bekehren und zu belehren hätte. Und es geschieht einfach Diskussionen, das betrifft dich nicht, es passiert einfach, du hast keine Ahnung, es ist wie Regnen und Weinen und alles ereignet sich und es ist der totale Bezug, du bist total in Intimität verbunden, aber du hast nichts damit zu tun und es ist einfach nicht. Das Leben ereignet sich und soll ich sagen, und nur hier ist das Vorbild möglich, weil das Vorbild vor allem Bildern ruht und die Resonanzwirkung des einfachen Hierseins geschieht, weil du ja genauso das Göttliche bist wie ich und jeder andere. Und die Absicht des Austausches ist erstorben. Es gibt kein Interesse an einem Ding. Es gibt kein Ding. Es ereignet sich Leben und ja. Und es ist sowieso völlig egal, was wir hier reden oder was da geschieht. Die höchste Energie aus dem Selbst arbeitet sowieso die ganze Zeit. Es ist völlig wurscht, ob wir uns aufregen oder uns freuen oder lassen wir es geschehen. So ein Geschenk. Danke.
Was mich am meisten am Anfang berührt hat, war, dass Räume geschaffen werden, die einen nicht mehr platt machen. Ja, mit dem einfach keine Kommentare, habe ich gespürt, so, oh, hier ist ein sicherer Raum, da kann ich mich zeigen und ich werde nicht gleich wieder tot gemacht. Und diesen Fokus dahin zu nehmen, Räume zu schaffen, die einen nicht platt machen, ich glaube, da ist eine ganz tolle Qualität und Energie drin.
Geht's. Hu, du hast gerade das spirituelle Herz erwähnt und ich weiß nicht, was das ist. Kannst du dazu was sagen, bitte?
Das ist der Ort, wo alles platt gemacht wird und es muss alles platt gemacht werden.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Roman, auch von mir, danke für die Möglichkeit, für diesen Raum, für jeden hier, ob er sich als jemand oder niemand sieht, für das, was ist. Ich kann mit dem Begriff Urglaube oder Glauben nicht viel anfangen. Mit dem Begriff kritischer Geist allerdings umso mehr. Ja. Für mich schließt das Göttliche natürlich alles ein, also auch den kritischen Geist. Und der kritische Geist, der kann durchaus manchmal auch sehr lustig sein, wenn man sich als Nerd mit seinem Kumpel über die Lieblingsserie unterhält und dann über diesen Charakter oder diesen Plot streitet oder so. Das kann unheimlich entspannt und lustig sein. Aber das Bewusstsein darüber, dass der kritische Geist auch der Initiator ist für Erscheinungen wie Streit und Krieg, sich dessen bewusst zu sein, halte ich auch für äußerst wichtig. Letztlich ist es aber, denke ich mir, das Grundlegendste zu sehen, dass einfach ist, was ist. Wie, ob man das jetzt Sehen nennt oder wie man es auch immer nennt, in dem alles seinen Raum hat, seinen Platz hat. In den Krieg gegen etwas führen, auch wenn es gegen den Krieg ist, auch wieder Krieg ist. in dem, wie Ho gerade gesagt hat, alles platt gemacht ist, einfach nur ist, was ist. Und es gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen ich und du und sonstigen Gegensätzen. Und die Gegensätze dürfen alle sein. Die dürfen auch im Gespräch sein. Kritik darf sein. Und das ist etwas, es fragt, da gibt es niemanden, den man, derjenige, der sagt, es darf nicht sein. Das darf auch sein. Und es ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich, was ist, dass überhaupt irgendwas ist. Ob das jetzt jemand mit scheinbar betitelt oder nicht. Es ist einfach ein Geschenk. Danke an euch alle.
Ja, ich sehe das mit dem geschützten Raum aus zweierlei Perspektiven. Für ein sich langsam aufbauendes Feld, so wie bei Devaseto, der da eine große Leistung verbracht hat, das zu schützen, um dass dieses Feld sich entfalten kann, finde ich es gut. Aus meiner Wahrnehmung, dass das ein Schutzschild bekommt, um es in sich entfalten zu können. In der persönlichen Begegnung, wenn ich aus der Leerheit in die Welt der Erscheinung eintrete, finde ich es sehr schön, wenn ich keinen Schutz habe, weil da macht mich ein Schutzschild nur blind vor meinen Sachen, die eben noch in mir gebunden sind. Ich kann da nur von meiner Wahrnehmung reden. Ich nehme die Spannung im Körper-Nervensystem wahr, bevor sie Gedanken oder Gefühle werden. Und in der Begegnung, wenn in der Begegnung eine Störung oder eine Kritik entsteht, ich sie wahrnehme, nehme ich diese Spannungsfelder wahr und sehe in diesem Impuls der Spannungsfelder diesen Schrei nach Aufmerksamkeit. Und ein Schutzschirm da würde diesen Heilungsprozess verschieben. Und in der persönlichen Begegnung finde ich das sehr, sehr genussvoll, diese Störung im Mantel einer Kritik oder auch eines scheinbaren Angriffes auf meine Person, die ich so kaum glauben kann, wahrzunehmen. Ja.
Ich möchte auf die Frage der Frau noch eingehen. Ich nenne den kritischen Geist Unterscheidungsvermögen. Für mich ist das etwas, das wie ein neuer Sinn dazugekommen ist. Ich habe ein Bild dazu, das Schwert der Unterscheidung, das eine doppelt sehr scharfe Klinge hat. Mit der einen Seite unterscheidet es meinen kritischen Geist, denn meint, der wie ein ungezogenes Kind immer Aufmerksamkeit sucht. Und ich habe noch viele Gedanken. Sie sind immer kritisch, weil der Mind immer Trennung schafft. und auf der anderen Seite, mit der anderen Seite der Klinge, unterscheide ich, ob ich darauf eingehen will. Ob ich einfach auf diese Impulse, die aus diesem Mind kommen, in die Handlung gehen will. Dieses Vermögen, das ist etwas, das neu entstanden ist. Und wie eine höhere Oktave des kritischen Mindes. Mich dem kritischen Mind zuzuwenden, beruhigt ihn. Es ist wie alles. Alles braucht Liebe und Aufmerksamkeit und auch der Fluss der kritischen Gedanken, das wollte ich noch sagen.
Ja, guten Morgen zusammen. Also es kam vorhin zum Bild, ob ein kritischer Geist über einen kritischen Geist reflektiert. Und ich denke, wir können nichts, was in uns da ist, mit der Wurzel ausreißen. Mein Bild ist, alles, was wir loswerden wollen, füttern wir. Und für mich, wo ist der, erstmal ein Wort, der kritische Geist? Was meinen wir damit? Und das, was vorhin dann beschrieben war von dir, Roman, war für mich der Kritiker, also der, keine Ahnung, im Internet Kommentare hinterlässt, der sich über seine, durch seine Kritik über den anderen stellt. Aber wenn ich dahin lausche, höre ich oft einen Hilferuf. Also wo ist jemand einsam, fühlt sich verloren und dadurch, dass er, ich nehme das Wort Großgeist, wo mich ein Großgeist kritisiert, meint er, jetzt wird er auch groß. Also er bekommt einen Wert durch die Kritik. Und ich merkte auch, wenn ich so mit Kritikern dann in Kontakt ging, ist ein Hilfeschrei. Und wenn wir den Kritiker ablehnen, wem helfen wir? Für mich kann ich sagen, der unterscheidende Geist auch wiederum, der gewährt mein Überleben hier auf Erden. Ich muss jedes Auto, das kommt, bewerten, wie schnell es ist, ob ich eine Chance habe, da gesund vor ihm über die Straße zu kommen oder nicht. Aber im Alltag gibt es eine andere Ebene noch für mich, ob mein Handeln aus dem Großgeist oder aus dem Kleingeist kommt. Also der Kritiker käme aus dem Kleingeist, aus dem Getrennten. Und ich habe gemerkt, wenn ich auf der Erde Sachen mache, Projekte durchziehe, wann immer ich denke, ich muss es machen, alleine der Kleingeist wirkt, dann ging es obi. Wenn ich mich in die Verbindung entspannt habe, also in den Großgeist, den großen Geist, wie der Indianer auch sagt, also die ganze Unterstützung, die da ist, zulasse, dann heben die Projekte ab und dann gelingen sie in Leichtigkeit. Und wenn sie in Leichtigkeit gelingen, kommt wieder das Ego und denkt, ich mache das. Und dann macht die Kurve wieder runter. Und ich freue mich, dass meine Wahrnehmung inzwischen einfach schneller geworden ist, dass ich die Höhen und Tiefen sich verwandeln in kleine Höhen und Tiefen auf dem Wege. Danke.
Ich möchte dir danken von ganzem Herzen, Roman. Ich bin heute das erste Mal da. Fühlt sich gut an. Ja. Mit dem Glauben kann ich auch nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Das war auch in meiner Geschichte sehr besetzt alles. Der Glaube, der gehört für mich mehr so der relativen Wirklichkeit an, also Interaktion im täglichen Leben oder auch dem Smalltalk, wenn ich mich unterhalte. Dann kann ich sagen, ja, ich glaube das auch oder ja, ich glaube das nicht. Aber das, was dahinter liegt, ist tiefer. Das ist das Wissen über das Sein. Und das hat nichts mit Glauben zu tun. Also, worüber unterhalten wir uns? Wenn wir sagen, wir unterhalten uns jetzt im relativen Feld der Wirklichkeit über das Leben selbst, was passiert, wie der Verstand, wie der Geist reagiert, dann ist es eine Sache. Wenn wir über Erleuchtung sprechen, ist es eine andere Sache, weil das, da geht es ja um die Basis, über das, was wir sind. Der kreative Geist ist auch kreativ. Oder der ist kreativ, der ist sehr kreativ. Und wir können uns das zunutze machen. Und die Kreativität, die durch uns fließt, zum Ausdruck bringen. In der Freude unseres Herzens. Und uns mit anderen Menschen verbinden in dieser Schwingung des Herzens. Und das Thema, was du heute hattest, da geht es ja um Gemeinschaft. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir mit uns selber um? Und ich freue mich darauf, das heute und morgen und die nächsten Tage mit euch zu erkunden und zu erforschen. Um uns wieder neu zu verbinden. Um neue Schritte zu gehen mit dieser wunderbaren neuen Energie, die aus dem Herzen fließt. Dankeschön.
Ich wollte auch mal kurz noch ein anderes Stichwort im Raum dazugeben. Roman hat ja nicht, glaube ich, nicht Glauben gesagt, sondern Urglauben oder Urvertrauen. Und so tief drin habe ich schon das Gefühl zu wissen, was damit gemeint ist. Es ist allerdings so auf dem Weg immer wieder etwas sehr Fragiles und etwas, was überdeckt oder einfach auch weg sein kann und kein Kontakt mehr dazu möglich scheint. Und was aber bleibt so an der Stelle des Vertrauens oder des Glaubens, ist eine sehr tiefe Sehnsucht. Und das wollte ich einfach mal in die Runde fragen, was ihr so, ob ihr da einen Zusammenhang zwischen Sehnsucht und diesem Urvertrauen oder dem Urglauben seht.
Mein Bild wieder, wir benutzen ein Wort gerade, das sehr unterschiedliche Bedeutung hat. Also wenn ich sage, ich glaube, es ist 10.30 Uhr, kommt aus dem Nichtwissen und aus einer Vermutung. Also was für mich das Wort Glaube und natürlich ist in unserer Kultur sehr mit der Kirche verhaftet. Aber auch der Satz, ich glaube an die heilige Dreieinigkeit, im Ursprung bedeutet, da ist eine Einheit, aus der wir kommen und in der wir hingehen. Und dann ist es ein Wissen, das über den Verstand hinausgeht. Es ist einfach dieses Wissen, wir sind gehalten und getragen und da ist nichts in Gefahr. Und was sind spirituelle Wesen? Also ich will den Einstein dazu rechnen. Und der sagte mal auf eine Frage, was wird die nächste wirklich wesentliche Entdeckung der Menschheit sein? Und er hat gesagt, die Entdeckung, dass das Universum ein wohlwollender Ort ist. Also ein Ort, der unser Bestes will. Und ich denke, alle Kriege in der Welt kommen, im Kleinen, im Großen, kommen von dem Kampf ums Überleben, aus der Überzeugung, das Universum ist ein Ort, der was gegen uns hat. Und der Glaube ist für mich dieses Wissen, ja, wir sind hier gut aufgehoben, wir sind hier willkommen. Wir können gar nicht platt gemacht werden, da ist nichts, was platt gemacht werden kann. Und das ist für mich, Glaube ist ein ganz tiefes Urvertrauen an sich. Ja.
Ich will dein Wort Sehnsucht aufnehmen. Wo bist du denn jetzt? Da. Dieses Wort hat mich erreicht ganz stark. Und ich kann aus meinem Erleben dir sagen, dass meine Sehnsucht nach Gott alles ist, was mich hier im Leben hält und mich ausrichtet. Und ich möchte den Bogen zu dem schlagen, was Charles gerade gesagt hat. Also dieses Wissen, ich habe die Gnade erfahren, mich von Gott berühren zu lassen. Eine Sicherheit in mir, eine Tiefe, ein etwas, was eben diese Festigkeit, diese Klarheit ausmacht. Ja, also das Ja. Es ist da und es ist auf jeden Fall wohlwollend. Und es ist meine Heimat. Und es ist mein Anfang und mein Ende. Und gleichzeitig synchron bin ich Evelyn und habe Lust zu spielen und habe Lust zu leben. Das heißt, es ist für mich nicht alles egal und alles gleich, sondern es macht mir Freude zu gestalten, diesen Schöpfungsimpuls aus meinem tiefen Glauben gut aufgehoben zu sein. Mithilfe von meinem Nervensystem, von meinem kritischen Geist, von meinem Körper, von meinen Gefühlen zum Ausdruck zu bringen. Aber in allem ist diese Sehnsucht, die Sehnsucht, Gott zu begegnen, Gott zu spüren, immer wieder. Ich hoffe, das war eine Antwort.
Ja, ich durfte ähnlich wie du die Gnade erleben, dass irgendwann aus dem Glauben an Gott ein Wissen wurde von ihm, von dem Teil, der wir sind. Und in diesem Prozess hat sich die Verbindung neben der Leerheit auch die Verbindung zu Gott so gründen können, dass ich sie eigentlich immer in der Wahrnehmung habe, mal mehr oder mal weniger intensiv mit der Schöpfung eins zu sein und zu der Sehnsucht. Ist es in meiner Wahrnehmung ein Ausdruck von Trennung, weil ich irgendwo hin möchte. Ich fühle mich abgetrennt und habe Sehnsucht, anzukommen, irgendwo hinzukommen. Und dieses kann ich selber nicht mehr wahrnehmen. Sehnsucht ist für mich nicht mehr existent. Und
ist bloß der Traum, hält den Traum, getrennt zu sein, hartnäckig im Nervensystem.
Hallo? Oh, das hört sich ja toll an. Die eigene Stimme ganz laut. Ja, danke, Roman. In der russischen Sprache ist das Wort Glaube und das Wort Vertrauen sehr ähnlich. Und wenn man in ältere biblische Texte schaut, die auch in Altgriechisch geschrieben wurden, findet man statt dem Wort Glauben das Wort Vertrauen. Worauf vertrauen? Ich stelle fest, dass in meiner Wahrnehmung, dass je tiefer ich mich einlasse auf das, was ich bin, desto weniger kann ich begründen, warum ich etwas tue oder warum ich etwas unterlasse. Und ich glaube, der kritische Geist ist vor allem einer, der nach Gründen sucht. Und diese Gründe kommen oft aus der Angst. Ich spüre eine Aufgeregtheit in mir. Das darf da sein, Andi. Also, ich glaube, wir haben zu einem großen Teil in unserer Gesellschaft, einfach weil das nicht Teil unserer Kultur ist, also noch nicht, verlernt, auf das eigene Gefühl zu vertrauen der Stimmigkeit und der Unstimmigkeit. Im ganz banalen, praktischen Leben, wenn man auf einer Veranstaltung ist und plötzlich Lust hat aufzustehen, dann steht man auf, ohne sich zu fragen, ja, was, warum? Warum, was werden die anderen denken? Warum sollte ich aufstehen oder mich wieder setzen? Oder einfach zu gehen? Weil man das gerade fühlt, weil das gerade richtig erscheint. Und dann kommen oft die Reaktionen, man fragt, warum? Warum willst du jetzt gehen? Hat doch gerade erst angefangen. Aber du weißt nicht, warum. Was sollst du darauf antworten? Und du stellst fest, also ich stelle fest, dass je mehr ich dem vertraue, auch dieses fühlende Wissen, dass sich Dinge auf ganz magische Weise fügen. Oder auch die gegenteilige Erfahrung zu machen, dass wenn ich nicht merke, dass meine Handlung aus der Angst kommt, dass wenn ich kein Geld mehr habe zum Beispiel und die Angst kommt, dass die mir sagt, hey, pass auf, du musst jetzt unbedingt arbeiten gehen. Dass ich, wenn ich nicht darauf höre, dass plötzlich Wunder geschehen. Dankeschön.
Charles, ich fand es sehr schön, dass du das gesagt hast mit dem wohlwollenden Universum. Das hat mich total getroffen. Bei mir war das so, dass ich vor ein paar Tagen aufgewacht bin, in meinem Bett, nicht sonst, noch im Halbschlaf war und in mir eine Stimme gehört habe, ganz stark und es war wie das Universum, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Und die hat gefragt, glaubst du denn wirklich, ich bin gegen dich? Boah. Und ich wusste, es ist nicht gegen mich. Und was ich geglaubt habe, ist, dass es gegen mich ist. Mein ganzes komisches Verhalten, was ich so am Tag lege, ist an diesen Glauben. Dass das Universum gegen mich sein könnte oder Gott. Ja, damit hat es zu tun. Und ich glaube, das ist das spirituelle Herz, in das man plumpsen kann, das alles platt macht, wenn da nichts ist, was gegen einen ist. Das haut einen um. Ja, also ich glaube, ich werde noch platt gemacht.
Also ich würde ja gern mal eine Lanze für den Geist brechen, weil der kritische Geist ist ja nur ein Teilaspekt des Geistes. Also der kritische Geist ist für mich das Ego, was sich verteidigt, was die Glaubenssätze verteidigt, was sich erhöhen will über andere. Aber wir sagen ja, also ich glaube, das hat auch einen Grund, Körper, Geist, Seele. Ich würde die andere Formulierung nehmen, Liebe, Glaube, Weisheit. Ohne Geist keine Weisheit. Insofern, ich weiß schon, dass der Geist das ist, was uns abtrennt vom Ganzen. Und das Herz ist eher die Nadel, was alles wieder zusammennäht. Aber wir sind wegkonditioniert worden von uns selbst. Und genauso können wir unseren Geist benutzen, also um uns wieder zurückkonditionieren. Weil ich glaube auch nicht, dass Glaube und Geist sich widersprechen, sondern für mich sind es beides Werkzeuge, die uns nach Hause bringen können, wieder zu uns selbst. Weil meine eigene Erfahrung ist, also ich bin der Typ, der sagt, oh Gott, schütze mich vor deinen Gläubigen halt. Weil ich habe mit Glauben wirklich, also ich habe auch lange nicht über Gott gesprochen, weil ich mit den ganzen Idioten, die sich damit befassen, nicht in einen Topf, ist, da ist mein kritischer Geist, aber pardon, ich wollte halt mit denen nicht in einen Topf geworfen werden. Und meine eigene Erfahrung ist halt, also, dass in dem Moment, wo ich ist ja schön, man macht eine Gotteserfahrung und in dem Moment ist alles ganz klar. Kein Zweifel, wir sind alle eins. Ja, bloß danach kommt man ja irgendwie in Zustände. Ich glaube, da ist an dem Punkt dann Glaube ganz hilfreich halt, ne? Dass man an das glaubt, was man selbst erfahren hat. Also ich habe eine hellsichtige Freundin zum Beispiel, die kriegt ganz detaillierte Informationen, aber trotzdem glaubt die nicht richtig dran. Also obwohl sie dauernd die Erfahrung hat. Also wenn ich mit ihr dann rede, dann, ja, wie könnte man das, dann sage ich, könntest du nicht vielleicht, du hast doch da, ach ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen halt. Ne? Und eben, mich hat das ein bisschen gestört, wenn ich nur 10-mal hintereinander nur kritischer Geist höre, kritischer Geist, erscheint mir das als eine Abwertung eines sehr wertvollen Werkzeuges. Also, weil wenn der Geist mit dem Herz Hand in Hand geht, also auch um Intuition zu erfahren, braucht man ja den Geist. Das ist ja, also ohne Geist sind wir ziemlich blinde, sabbernde, mischugge Individuen. Insofern bitte hört auf, den Geist dauernd abzuwerten. Weil klar, also gerade Internet, ich möchte mit Computern eigentlich so gut wie gar nichts zu tun haben, weil gerade im Internet erscheint mir als die Fortsetzung des Egos halt. Ne? Da kann man herrlich abwerten, ohne Selbstverantwortung. Man kann da einfach seinen Dreck so richtig reinschmieren. Ich beteilige mich deswegen auch nicht an spirituellen Diskussionen im Internet, weil das irgendwie mir, da fehlt einfach zu wenig, da fehlt dieses Menschliche, dieser menschliche Aspekt, eben, dass man zum Beispiel auch Konsequenzen dafür tragen muss, wenn man was sagt und seinen Kopf rausstreckt. Im Internet kann man das so herrlich hintenrum machen. Okay, danke.
Vielleicht müsste ich einfach nur ein bisschen rumsabbern. Ja, kritischer Geist ist irgendwie der kritische Geist, Punkt. Geist kann kritisch sein, nicht so kritisch sein. Er ist einfach das, was er ist. Frage für mich stellt sich, glaube ich dran, dass ich hier der Körper bin? Glaube ich dran, dass ich der Geist bin oder auch die Feinstofflichkeit mit allem, was sie mit sich bringt, mit dem ganzen Sinn? Ist durchaus nicht verleugnbar, dass es da ist. Dann kann ich noch tiefer schauen, ist es wirklich das, was mich im Innersten ausmacht oder ist da noch was anderes? Was tiefer ist. Und wenn der kritische Geist mal schweigen darf, worauf er sich vielleicht auch freut, und dann kann da irgendwie eine ziemlich direkte Verbindung da sein. Zu dem, was über den kritischen Geist hinausgeht. Und ich glaube letztendlich, wenn wirklich alles platt gemacht ist, bedeutet es nicht, dass der kritische Geist aufhört, bedeutet es nicht, dass der Körper stirbt, sondern vielmehr so dieser Blick, dass mich das ausmacht, dass der Körper mich ausmacht, dass der Geist mich ausmacht, der dreht sich irgendwie und es ist vielmehr das, was ich nicht benennen kann, oder auch Gott, der wo genau da drin ganz das ist, was er ist, ohne sich davon abzutrennen. was nicht trennbar ist. So, genug Sabbat.
Ich möchte auch zu dem kritischen Geist noch ein bisschen sabbern. Schönes Wort, passt gut dazu. Ich nehme wahr, dass der kritische Geist nur ein Teilaspekt des Geistes ist und dass man damit, ich denke auch Roman, nicht so habe ich es zumindest wahrgenommen, nicht den Geist als solches hingerichtet hat oder wegradieren wollte oder verhindern wollte, dass es ein Teilaspekt ist, wie alles. Und dieser Ausdruck der Kritik eben sich angesehen werden kann. Und natürlich, wenn wir aus der Leerheit in die Welt der Erscheinung eintreten, können wir ohne den Geist halt nur sabbern. Und insofern ist das für die Welt der Erscheinung, ist der Geist natürlich zu gebrauchen. Aber der Teilaspekt, dass aus der Wut und Traurigkeit und Unsicherheit eben dieser Teilaspekt kritisch in die Welt wirkt. Ich denke, dass davon die Rede war.
Ich möchte noch einmal klar sagen, wenn alles platt gemacht ist, ist das Leben pralle Leben, weil die Illusion der Ideenprojektion und Wünsche stirbt. Die Realität ist dann vollkommen zugänglich. Shiva, der große Zerstörer, ist der Zerstörer des Netzes der Wunschgedankenprojektionen und dann bleibt lebendige Sensorik des Erlebens mit allen Schichten und Ebenen. Selbst der Mentalaspekt der Ratio ist völlig zugänglich in Klarheit, ohne dass es ein Ich gibt, was der Besitz davon ergreift. Daher, was sterben kann, ist einfach dieses Trennungsleidensspiel und es bleibt das pralle Leben, wenn die Illusion zerstört ist, daher alles Illusionäre platt gemacht ist.
Und die größte Illusion aller Illusionen ist, kein Ego zu haben.
Ich möchte das mal ein bisschen von der Physis aus betrachten. Und zwar jetzt nicht kritischer Geist oder Geist, sondern der Kopf. Und für mich leidet die Menschheit an emotionaler Lepra. Das heißt, sie kann nicht fühlen. Und wenn jemand Lepra hat, ja, das heißt, der Tasten geht zurück, dann schafft es der Kopf trotzdem, dass es mir gelingt, ohne zu fühlen, dieses Kissen von A nach B zu bringen. Ist eine irre Anstrengung. Und wenn ich dabei übers Feuer gehe, kann ich es nicht fühlen und verbrenne mich. Das heißt, der Kopf ist dennoch in der Lage, in irgendeiner Form mit den anderen Sinnen das so zusammenzufassen, um diese emotionale Lepra oder diese Lepra zu kompensieren. Und für mich ist es, solange ich jetzt versuche, den Kopf dafür noch zu verantwortlich zu machen, du bist schuld, dass ich nicht fühle, wird's eng. Und daher ist es für mich ganz entscheidend, eben nicht mehr irgendwie, bin ich jetzt im Kopf oder bin ich nicht im Kopf, oder sondern wie komme ich wieder zurück ins Fühlen? Wie komme ich wieder an meine Essenz? Wie komme ich wieder dahin, wo ich wahrnehme, wo meine Lepra heilt?
In
denen du deinen Geist stillhältst.
Petra, du hast vorhin diesen schönen Satz gesagt, du empfährst den Geist als ein Kind, ein unartiges, wenn ich genau. Also ich habe es mir unartig gesagt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, dass wir alle mehr oder weniger geistig vernachlässigt sind. Wir haben nicht zu wenig geistige Übungen, sondern nicht zu viel geistige Übungen, sondern viel zu wenig geistige Übungen. Wir sind vernachlässigt. Also unsere Erziehung, unsere ganze Sozialisierung basiert und resultiert in geistiger Vernachlässigung. Wir haben nicht gelernt, den Geist zu benutzen. Der Geist ist ein unartiges, vernachlässigtes Kind. Und darum tut er das, was er tut. Der verhält sich dann auch so. Und der Weg ist jetzt nicht, den nicht haben zu wollen. Da bin ich mal ganz bei Charles. Es geht nicht zu sagen, gehe weg. Der geht nicht weg. Und zu sagen, ja, halt ihn ruhig, ist auch gut, aber das setzt natürlich diese Übung voraus, dass das geht. Es ist nämlich gar nicht so einfach, den Geist ohne Übung ruhig zu halten. Also ich habe es zumindest nicht als einfach empfunden. Ich habe da geübt. Denke, ich kann das jetzt ganz gut und das ist aber noch nicht alles. Also den Geist ruhig zu halten ist wichtige Voraussetzung, aber dann geht es ja, wie geht der Geist in die Aktivität zurück? Und da gibt es eben, sage ich mal, ja, kultivierte Arten, das in die Aktivität zu gehen und nützliche, sinnvolle Arten in die Aktivität zu gehen, auch auf der geistigen Ebene. Und es gibt eben eher destruktive Arten, in geistige Aktivität zu gehen. Und das zu unterscheiden und zu können, zu sagen, okay, ich nutze den Geist jetzt ganz bewusst als wohlerzogenes Kind, oder als, Monika sagt immer, als Hund. Dieses konstruktive Zusammenarbeiten mit dem, was da ist, das kann man üben und lernen und das ist eine Frage der Kultivierung. Und der Geist kann sehr, sehr, sehr wohlerzogen sein und dann geht das auch ganz gut nach meiner Erfahrung.
Meine Beobachtung ist, dass die Nahrung des destruktiven, hyperaktiven Geistes ungefühlte emotionale Ladungen sind. Also wenn im Körper einfach, der ganze Körper ist voller Spannungen, weil wir einfach nicht fühlen können, dann geht diese Energie in den Kopf und schafft Geschichten und Trennung und es kreist und kreist. Und es ist für mich eine Kombination von allem, tief zu fühlen, zu sehen, wie die Muster des Geistes sind und auch der körperliche Aspekt. Ich habe die Beruhigung des Geistes erfahren durch einen emotionalen Shift im Gehirn. Ich war total bewusst, dass das passiert ist. Eine neurobiologische Veränderung. Und den Menschen zu sagen, seid einfach still im Geist, ist einfach nicht möglich, wenn dieser Moment von diesem Shift nicht passiert ist. Wenn diese Veränderung, diese bis auf die Körperebene hinunter nicht wirklich integriert ist.
Also ich möchte das von Gerd auch nochmal aufnehmen, dass vielleicht der Geist gar nicht der ist, der die Aktivitäten wirken lässt. Ich habe in meiner Wahrnehmung, wie zuerst erwähnt, nehme ich die Welt in den Körpernervensystem wahr, wie sie reagiert, bevor sie zum Gefühl und Gedanken wird. In den ersten Lebensjahren erleben wir alle noch die Erleuchtung. Dann irgendwann wird das Tonband oder der Raum besprochen mit den Konditionierungen. Und diese Konditionierungen sind so scharf gemacht, die Kinder, die auf das, dies oder jenes aufpassen, sich schützen, trennen, entgegen Energie stehen sollen. Und dieses Nervensystem, was das alles speichert, reagiert auf die Welt meist ohne, dass der Geist da mitspielen darf. Meistens interpretiert er es hinterher. Das Nervensystem ist so scharf gemacht mit einem Fokus in diese Welt der Erscheinung, dass es einfach auf die Kritik, auf das ein oder andere so schnell reagiert, dass, so wie ich es wahrnehme, der Geist es versucht, dann zu interpretieren im Nachhinein und diesen schicken Ego das dann auch noch zu verkaufen, dass er es war. Und insofern läuft er meistens der Reaktion des Körpernervensystems nur hinterher. Und so nehme ich es wahr. Und insofern kann ich das sehr, sehr unterschreiben, dass der Geist da wahrscheinlich die falsche Verurteilung bekommt oder in Verantwortung genommen wird für die Reaktion des im Nervensystem gespeicherten Konditionierten.
Ich möchte das auch nochmal unterstützen, was Gerhard gerade gesagt hat. Es ist einfach wahr, da ist niemand, der verletzt sein kann. Und es stimmt einfach, alles, was gesagt wird. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich bei mir hingucke und allein das Wort Ich zu sagen, ist ja schon wieder ich und ich könnte es auch sein lassen. Aber wenn ich hier in der Gruppe mit euch und uns allen bin, dann tut einfach manches so, so, so weh. Und da ich aus einer Traumatisierung komme, weiß ich einfach, der Geist ist einfach nicht still gewesen. Und jetzt habe ich Erlebnisse gehabt, dass es manchmal wirklich gelingt, still zu sein, obwohl alles andere auch da ist. Und ich merke einfach, dass ich am liebsten weglaufen würde, wenn ich höre, da ist niemand. Es ist alles nichts. Und es stimmt, ja. Ich kann immer nur wieder sagen, es stimmt. Aber das Mitgefühl, jemanden auf den Weg zu bringen, und da möchte ich Ramon besonders danken, weil es vor 3 Jahren war das nicht möglich für mich, das überhaupt zu hören. Weiß ich nicht. Gut, wenn ich mich umgebracht hätte, hätte ich mich eben umgebracht. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Aber vielleicht, ja doch. Oder vielleicht auch nicht. Und ich möchte einfach nur, was ich vorhin schon mal versucht habe zu sagen, es braucht meines Erachtens von uns allen die Sensibilität und das Mitgefühl und die Güte, das Gegenüber, und ich sehe mich da immer an erster Stelle, auch immer wieder so bedürftig zu sein und gleichzeitig so stark zu sein. Es ist immer dieses Beides. Und ich kann für mich sagen, ich möchte meine Opferrolle nicht konditionieren oder ich will sie wahrnehmen und immer wieder auch loslassen und gleichzeitig ja das Mitgefühl immer wieder in den Mittelpunkt stellen, dass die Menschen, die es einfach nicht schaffen, da ist niemand, dass die auch eine Chance kriegen.
Ich würde dich gern mit Worten trösten, weil wenn da nichts ist, glaube ich, fällst du auf einen semantischen Irrtum ein. Gut, im Gegensatz zu unserem Ego ist da nichts, aber dieses Nichts ist das Göttliche. Also wir sind Gott im Innern. Gott ist im Endeffekt, natürlich ist Gott nicht banal, aber ich will trotzdem sagen, Gott ist was ganz Banales. Das ist, das wirkt dauernd, also weil wir arbeiten nicht die ganze Zeit immer nur mit unserem Ego. Das ist eine Wechselwirkung, also das wurde ja schon erwähnt, das kenne ich auch, dass ich endlich hält der schnabbelnde Geist mal die Schnauze und ich mach was und danach sagt er, ach, das habe ich aber gut gemacht halt. Ne? Da ist was anderes. In uns ist das Göttliche. Du brauchst keine Angst haben, das ist nicht nix. Dann kann ich ihm nur zustimmen, das ist pralles Leben. Und genauso Gott ist schön, wenn er das schwarze Nix gesehen habt. Aber wozu sind wir auf der Erde? Hier leben, Gott ist Leben in allen Aspekten. Es geht davon darum, wieder im vollen Saft zu leben. Die haben uns mit Ängsten vollgestopft, mit Hemmungen vollgestopft, mit Verklemmungen vollgestopft. Und das ganze Schulsystem ist darauf ausgerichtet, also A, so zu denken wie die anderen. Die haben uns ja nicht freie Entscheidungen. Ja, denk mal nach, war das nötig? Sondern die haben gesagt, das ist richtig. Und unser Geist wurde ja nur teilweise trainiert. Also ich glaube schon, dass da im Geistchen was ist, das überlappt. Und wenn ich sage, das Denken als Werkzeug, also es fängt ja vor der Stille an, dass man einfach feststellen kann, logisch, irgendwie denke ich ja nicht, sondern ich werde gedacht. Das ist doch der erste Schritt. Wenn man merkt, oh, ich werde gedacht, weil da sammelt was dauernd vor sich hin, ohne dass ich Einfluss nehme, dann ist doch der erste Schritt, dass überhaupt als Ziel schon mal Stille attraktiv erscheint. Also ich weiß, dass das nicht gleich, man sagt so leicht, der sei still. Das ist nicht so leicht. Aber eben vielleicht mal einen Spaziergang im Wald und richtig die Bäume ans Wahrnehmen, sinnlich, nicht nur ansehen, sinnlich wahrnehmen. Also wenn ich im Wald rumgehe und feststelle, dass mein Kopf die ganze Zeit quatscht und über die letzte Telefonrechnung oder sonst was für ein Mist nachdenkt, dann bin ich nicht da. Also und einfach schrittweise, kleine Schritte wieder da sein. Und du brauchst keine Angst haben vor dem, was in dir ist. Das ist wundervoll. Ja.
Ja, erstmal auch herzlichen Dank für diese Veranstaltung hier, dass ihr das so möglich macht. Ich möchte nochmal einen Aspekt einbringen, der zu diesem Urglauben vielleicht passt, aber auch zu dem, was Ho gesagt hat und auch zu dem, was hier jemand eingebracht hat als die Frage nach der Sehnsucht. Aufwachen bedeutet ja, dass der eine Geist, ja, das Non-Duale, wie immer man das auch nennt, manche nennen das Gott, die Quelle oder wie auch immer, dieses eine wacht in dieser Welt auf in einer bestimmten Form. Das ist ja nicht der Mensch, der aufwacht, sondern es wacht auf. Und das ist das, was der Mensch, der sowas erlebt, als Gnade bezeichnet. Ja, und ich finde jetzt ganz praktisch, was eine Möglichkeit ist, damit dann umzugehen, anstatt jetzt irgendwie zu gucken, dass man diesen Geist, also alles, was das nicht ist, dieses eine irgendwie ruhig zu halten und was damit zu machen, einfach sich diesem einen hinzugeben. Ja, also immer wieder. Ich glaube, das läuft letztlich auf das Gleiche hinaus, was Ho auch gesagt hat. Wenn irgend sowas kommt, ich muss aber doch oder ich sollte und so weiter, einfach ich gar nichts und ich ja, gebe mich wie dieser Erfahrung, dieser tiefen Instanz im Herzen hin und dann ergibt sich etwas. Ja, dann passiert was und da muss ich mich nicht drum kümmern. Also ich als Person. Ja? Und also das finde ich eine, das hat für mich was mit diesem Urglauben zu tun, weil ich denke, dass das auch die bei den Christen zum Beispiel, bei den Urchristen so war. Die hatten diese Erfahrung und haben das so gemacht. Und das hat nichts mit Glauben als für Wahrheiten zu tun, von irgendwelchen Glaubenssätzen, die dann daraus gemacht wurden, sondern einfach ein, ja, ein in verbunden bleiben mit dieser tiefen, mit diesem tiefen Sein und letztlich das Kapitulieren auch dessen, was meint, es sei eben auch noch wichtig oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich es deutlich ausgedrückt habe, jedenfalls. Ich meine, immer wieder diese Zentrierung, Hingabe an das eine als praktische Möglichkeit, ja, sich also dann auch spirituell zu leben und mit dem umzugehen, was wir erfahren haben.
Was den Impuls jetzt gerade ausgelöst hat, mein Name ist Hans Steinke und ich möchte mich erstmal auch bei Roman und Rainer und bei uns allen bedanken, dass wir hier überhaupt hier sind, weil wir sind dieses praktische Eine jetzt hier. Das, was hier ist, ist das, worüber wir reden. Und zwar genau so, wie das hier im Augenblick abläuft. Ganz praktisch. Und das finde ich einfach genial. Und das nehme ich als Hingabe wahr. Das habe ich nicht ausgedrückt. Ich habe mich eigentlich überhaupt gar nicht um dieses Setup gekümmert. Das ist einfach passiert. Durch das, was bereits existiert. Und das finde ich einfach phänomenal. Und dafür zu danken, mit aller Aufregung, die darin, mit aller Lebendigkeit, die das einfach auslöst, die in mir kaum zurückzuhalten ist, nicht zu kontrollieren, nicht zu stillen ist. Darüber bin ich total dankbar.
Die Stille des Geistes ist nicht einfach nur eine Ruhe, die ich empfinde, wenn ich in der Handlung bin. Also wenn ich in den Wald gehe oder in die Natur. Sondern die Stille, die durchdringt meinen Geist. Das ist eine Stille, die tiefer ist. Und ich habe in meinem Leben sehr früh erfahren dürfen, was die Stille des Geistes bedeutet. Und meine Kindheit war durchzogen mit Negativerlebnissen. Und diese Stille, die hat mir so eine Sicherheit gegeben. So, da habe ich ja, mich berührt es auch jetzt wieder, wo ich darüber spreche. Weil da war ich zu Hause. Da konnte niemand hinkommen. Und ja, und das habe ich gelebt. Immer schon. Also und natürlich, wenn man dann so ins Leben kommt, dann hat man das Gefühl, da ist jemand, der will einem das wieder wegnehmen. Die Welt. Und ich wusste nicht, warum ich hier bin oder was ich zu tun habe. Aber diese Stille, die ich erfahren hatte, ja, die war mein Zuhause und alles andere war nicht wichtig. Und so wie du ja auch gesagt hast, die Stille ist in der Aktivität nicht weg. Also die darf bleiben, diese Stille. Also es gibt nicht dieses, jetzt muss etwas gehen, weil was anderes dran ist. Und der Geist, der plappert immer hin und her und den kann man auch mal einfach in Ruhe lassen. Dann soll er eben plappern. Und dann gibt es auch Situationen, wo wir den Geist eben auch benutzen, als kreatives Werkzeug eben, wie du sagtest, Jörg. Und dieses Spiel zu spielen, wie du sagtest, das ist sehr schön und macht sehr viel Freude. Und trotz allem, was ich so erlebt habe in jungen Jahren schon, ich habe mir diese Freude nie nehmen lassen. So, ich war immer wieder inspiriert von dieser Schönheit und von diesem göttlichen Funken, der sich immer wieder neu entzündet hat in mir. Und es war immer mein Wunsch, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein. Also im Leben eben. Aber ich habe gemerkt, das will gar keiner. Und weil ich so offen war in meinem Herzen, habe ich eben auch viele Verletzungen empfangen. Aber ich habe deswegen nicht mein Herz verschlossen. Ich habe immer gedacht, naja, wenn die das machen, dann ist es ihre Sache. Deswegen verschließe ich nicht mein Herz. Und das hat sich dann auch irgendwann geändert, dass ich, einfach weil ich das Herz offen gelassen habe, egal was passiert, ich bin da immer einfach durchgegangen. Ja, und dieses Mitgefühl oder diese dienende Liebe, ich denke, dass, also für mich ist das ein wichtiges Thema, also wirklich da zu sein, präsent zu sein und da zu sein und zu schauen, so wo wird es gebraucht, wo wird dieses, was durch mich fließt, gebraucht, das zu sehen und eben auch dahin zu gucken, wo die Kacke am Dampfen ist. Und da möchte ich hingucken. Ich möchte, ja, dass ich bin dann irgendwann eben auch an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe, also erst war so eine Phase, wo ich gedacht habe, nee, ich habe genug Scheiß erlebt, das brauche ich alles nicht mehr. Aber dann wollte ich auch gerne wieder dahin gucken, um zu gucken, wie fühlt sich das an, wieder neu zu schauen, was braucht es, was kann ich geben. Und manchmal fühle ich mich auch schon noch mal ein bisschen unsicher darin, in diesem Geben und Dienen, weil ich meine, ich gebe vielleicht zu viel oder es ist nicht gewollt. Also das ist auch immer wieder da. Aber ich bin da so beharrlich drin. Ich gehe einfach so meinen Weg und mache einfach weiter. Ja, danke.